Heute ist Samstag, der 26. Dezember, der zweite Weihnachtstag. Heute kommt endlich die Geburtserzählung von Jesus. Aber der Text ist so lang, er wurde uns auf 3 Tage verteilt, also heute der erste Teil. Lukas 2, 1 bis 14. Es geschah aber, so beginnt Lukas fast immer. Es geschah in jenen Tagen. Kaiser Augustus befahl, im ganzen Römischen Reich eine Volkszählung durchzuführen. Es war die erste Volkszählung. Sie fand statt, als Quirinius in Syrien regierte. Da machten sich alle auf, um sich in die Steuerlisten eintragen zu lassen. Jeder in seiner Heimatstadt. Auch Josef ging von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa. Sein Ziel war die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er stammte aus dem Königshaus, der Familie Davids. In Bethlehem wollte er sich eintragen lassen, zusammen mit Maria, seiner Verlobten. Maria war schwanger. In diesen ersten 5 Versen verbindet Lukas die Geburt von Jesus mit der Weltpolitik. Klar, er lebt im römischen Imperium. Daher der Cäsar, der Kaiser. Welcher ist gerade an der Macht? Octavian. Er regierte von 31 oder 29 vor Christus bis 14 nach Christus. Augustus, was Erhabener bedeutet, das war der vom römischen Senat verliehene Ehrentitel. Oh, finde ich ganz nett. August. Ja, damit wird klar, dieser Jesus hat Bedeutung über Galiläa hinaus. Seit 63 vor Christus gehörte Palästina zum Römischen Reich. Das wird durch die Volkszählung deutlich. Diese Volkszählung bestimmt die ersten 4 Verse. 4-mal ist davon die Rede. Und eigentlich ist wörtlich von Aufzeichnung die Rede oder vom Aufgezeichnetwerden. Das Zählen des Volkes sah man in Israel eigentlich nicht so gerne, obwohl man natürlich Steuern gerne einnahm. Da sind sie alle gleich. In 1. Chronik 21 gab es von Gott mächtig Ärger, als König David einmal das Volk zählen wollte. Man könnte also an dieser Stelle einen kritischen Unterton platzieren. Ein wenig romkritisch. Ganz im Gegenteil. Es wird 4-mal von Lukas betont. Lukas verkneift sich jede kritische Bemerkung. Im Gegenteil, er versucht, diese Volkszählung genau einzuordnen. Zu der Zeit war Quirinius Statthalter, Gouverneur von Syrien. Ja, und mit dieser Bemerkung hat er uns ein Problem vermacht. Denn Jesus ist zugleich unter Herodes geboren worden und der starb 4 vor Christus. Und eine Volkszählung ist unter Quirinius erst im Jahr 6 nach Christus belegt. Wie kriegt man das zusammen? Was nun? Also kann man sich viele Gedanken machen. Kritisieren kann ich das nicht. Ich habe auch ein ganz schlechtes Namens- und Zahlengedächtnis. Die Hochzeitstage der Kinder muss ich immer nachgucken. Geburtstage von Nichten und Neffen sowieso. Ja, man kann sich schon mal vertun. Ob Lukas sich hier irgendwie vertan hat, ich weiß es nicht. Er ist ja noch kein moderner Historiker. Diese chronologische Ungenauigkeit, ob sie sich mal klären lässt, wenn wir mehr wissen, ich weiß es nicht. Ich will sie nicht glatt bügeln, aber ich will sie auch nicht verschweigen. Und überbewerten will ich sie schon gar nicht. Etwas anderes könnte mehr Gewicht haben. Dass man in seine eigene Stadt zurückkehren soll, das ist uns sehr, sehr vertraut. Aber das war eigentlich nicht gängige Praxis bei römischen Volkszählungen. Das wäre ja auch ein Wahnsinnsverkehrsaufkommen jedes Mal. Für eine Steuererhebung ist das eigentlich nicht nötig, an den Heimatort zu gehen. Warum betont das Lukas? Seinen Erstlesern wird das doch auch noch viel mehr aufgefallen sein. Tja, Vielleicht gab es ja mal eine Ausnahme und es war wirklich so ein Run auf die eigene Heimat. Ich weiß es nicht. Was ich weiß, in der Tora ist von einem Erlassjahr die Rede, Levitikus 25. Alle 49 Jahre sollten die Schulden erlassen werden und auch die zwangsverkauften Grundstücke fielen an die Besitzer zurück. Und natürlich wurden Sklaven freigelassen. Und zu all dem kehrte man an seinen Heimatort zurück, denn da hatte man ja sein Erbland. Weil in diesem Erlassjahr jeder seinen Besitz an Grund und Boden zurückerhalten sollte, ging man also dahin zurück, wo man familiär herkam, den Heimatort. Das könnte tatsächlich mitschwingen, dieses einzigartige Jubeljahr oder Erlassjahr. Denn Jesus wird viel später in seiner Synagoge in Nazareth genau diesen Jesaja-Text lesen, in dem von diesem Jahr die Rede ist. Und er wird sagen, dass sich diese Worte heute in ihm erfüllt haben. Und das könnte Lukas hier schon andeuten. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, Lukas geht es nicht so sehr um geschichtliche Genauigkeit. Er will die Bedeutung von Jesus klar machen. Und bei mir gelingt ihm das auch. Nicht allein eine Geburt in der Provinz, sondern ein weltgeschichtliches Ereignis. Weiter im Text, Vers 6. Und es geschah. Wieder die klassische Formulierung zur Aufmerksamkeit. Die Zeit der Geburt kam. Maria brachte ihren ersten Sohn zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. Denn sie hatten keine Unterkunft. In der Gegend von Bethlehem waren Hirten draußen auf den Feldern. Sie hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Auf einmal trat der Engel des Herrn zu ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken und bekamen große Angst. Der Engel sagte zu ihnen, habt keine Angst. Seht doch, ich bringe euch eine Freudenbotschaft. Im ganzen Volk wird große Freude herrschen, denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren worden. Er ist Christus, der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr das alles erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Plötzlich war der Engel umgeben vom ganzen himmlischen Heer der Engel. Die lobten Gott und riefen, Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe und sein Friede kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet. Ja, die eigentliche Geburtserzählung wird von den Stichworten Krippe und Wickeln umrahmt, Vers 7 und Vers 12. Das hat sich bis heute bei uns eingeschliffen. Und in jeder Zeit denkt man, an die jeweilig zeitgemäße Krippe. Wahrscheinlich war es eher ein steinerner Futtertrog, denn Stall und Wohnhaus waren unter einem Dach. Das wäre typisch gewesen. Die Geburt wird äußerst knapp erzählt, keine überflüssige Theatralik. Sie gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Nüchterner geht nicht. Und das berührt mich sehr tief. Darüber kann man meditieren. In alten Bildern, Ikonen, sieht die Krippe wie ein Kasten aus, ein Sarg. Und in Windeln gewickelt, sieht so aus wie in Beerdigungstücher gewickelt. So versucht man beides zusammenzubringen, in einem Bild, Weihnachten und Karfreitag. Auch eine fantastische Idee, finde ich. Ja, und nun ist er geboren. Und wer kommt zu Besuch? Etwa die Familie, die Eltern und Schwiegereltern der Eheleute, um den Nachwuchs willkommen zu heißen? Weit gefehlt. Nach Lukas kommen Hirten. Daher ein Szenenwechsel. Wo kommen die Hirten her? Na, die sind ganz einfach da, bei der Arbeit, nachts, bei den Tieren. Und ein himmlischer Bote sagt ihnen das, was kein Mensch ihnen sagen kann. Fürchtet euch nicht, denn seht, ich verkünde euch große Freude, die das ganze Volk betreffen wird. Heute ist ein Retter für euch geboren worden, der Gesalbte, der Herr, in der Stadt Davids. Bei der Formulierung Stadt muss ich immer ein bisschen schmunzeln. Bethlehem war eigentlich nur ein Dorf, aber egal. Genau dieser Satz ist die Mitte der ganzen Geburtserzählung. Hat Lukas schön strukturiert. Er betont das heute. Heute ist der Retter geboren. Und es ist wichtig, diesen Tag auch in unserem Jahreskreis irgendwann einmal zu fixieren. Heute ist der Retter geboren. Und die Titel, die beschreiben, wer geboren wurde. Denn der Name wird uns ja hier noch gar nicht genannt. Wichtiger als sein Name ist, er ist der Retter. Der jüdische Messias, der Herr. Und mit Kyrios wird Gott bezeichnet. Das sind alles Hoheitstitel. Und solche Hoheitstitel kennt man sonst eigentlich nur aus dem Kaiserkult. Hier werden sie auf ein neugeborenes Kind bezogen. Der Titel Retter war bis jetzt bei Lukas für Gott reserviert. Hier bekommt ein neugeborenes Kind ihn. Damit wird langsam alles klar. Und dazu gibt es auch Zeichen. Nicht, weil man irgendwie nicht genug Vertrauen hätte oder das nicht glauben könnte. Nein, bekräftigende Zeichen, bestätigende Zeichen. Die Krippe und das eingewickelte Kind. Das ist nicht nur ein Kontrast, das ist ein Widerspruch. Die Armseligkeit der Geburt, das Liegen in einer Futterkrippe und die Proklamation eines Retters. Was für ein Spannungsbogen. Der himmlische Engelchor setzt dem fast die Krone auf. Ehre oder Lichtglanz in den Höhen bei Gott und Friede auf der Erde bei den Menschen, die Gottes Gnade genießen und zu seinem Wohlgefallen leben wollen. So übersetzt es Pinchas Lapid. Ein gewaltiges Bild. Dem ist nichts hinzuzufügen. Lass es auf dich wirken. Fröhliche Weihnachten. Shalom.